Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 13. Dezember. Das sind unsere heutigen Themen. Der Kanton Bern möchte Siedlungen verdichten und dafür das Verkehrsangebot ausbauen. Doch ohne Bundesgelder könnte dies eng werden. Dann sollte die FIFA Russland die Fußball-WM entziehen. Russland sitzt auf der Anklagebank, weil es systematisches Doping im Sport gefördert hat. Und rund 8% der Bevölkerung Uruguays haben afrikanische Wurzeln. Rassismus ist in dem südamerikanischen Land weit verbreitet. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Rex Tillerson soll neuer US-Außenminister werden. Tillerson ist CEO des texanischen Erdölkonzerns ExxonMobil, eines der weltweit größten börsenkotierten Unternehmen. Offiziell vorstellen wir der neue US-Präsident Donald Trump ihn erst heute. Laut US-Medienberichten ist aber bereits klar, dass es Tillerson sein wird. Tillerson hat keinerlei Erfahrung in Regierung und Diplomatie. Was er hat, ist Erfahrung in Geschäftsverhandlungen und er hat einen sehr guten Draht zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wie die Zeitung The Nation berichtet, ermittelt die US-Börsenaufsichtsbehörde seit August gegen ExxonMobil, weil sie die Menge ihrer Ölreserven nicht öffentlich angibt. Dass Trump in erster Linie Geschäftsmann ist und auch bleiben will, zeigt nicht nur die Wahl seiner Kabinettsmitglieder, sondern auch, dass er immer noch nicht kommuniziert hat, wie er das Präsidentenamt von seinem Milliardenkonzern trennen will. Laut neuesten Angaben will er das erst im Januar bekannt geben. Das Imperium zu verkaufen hat er bereits kategorisch abgelehnt. Wahrscheinlicher ist, dass er es an seine Kinder übergibt. Konflikte sind vorprogrammiert. Wie die NZZ berichtet, haben ausländische Vertretungen bereits Zimmer in Trumps Hotels gebucht, um ihn für ihre Anliegen gelinde zu stimmen. Neuer Name, altes System. Amnesty International kritisiert die Arbeitsrechtsreform im Golfstaat Katar. Das neue System bringe keine messbaren Verbesserungen für die Arbeitsmigranten, so die Menschenrechtsorganisation. Mit der Reform wollte die Regierung Katars das sogenannte Sponsorensystem general überholen. Laut Amnesty aber können Arbeitgeber die Pässe ihrer Angestellten weiterhin einziehen und sie daran hindern, das Land zu verlassen. Kommenden März entscheidet die Internationale Arbeitsorganisation ILO, ob die Bemühungen Katars gegen Zwangsarbeit ausreichen. Katars Arbeitsbedingungen sind deshalb immer wieder in den Medien, weil Katar Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaften 2022 sein wird. Die gefälschten Wahlzettel bei den Stadtberner Wahlen treiben nun auch die SVP um. Gestern hat sie Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. SVP-Präsident Rudolf Friede ist laut Medienberichten überzeugt, dass die Person, welche die Zettel gefälscht hat, wollte, dass man sie entdeckt. Ansonsten wäre die Person geschickter vorgegangen. Ob dem so ist, wird die Untersuchung vielleicht offenlegen. Bei den Stadtberner Wahlen von Ende November wurden rund 300 Wahlzettel mit der gleichen Handschrift ausgefüllt. Die Stimmenzählenden bemerkten es und die Zettel wurden für ungültig erklärt. Die Stadtkanzlei hat bereits angekündigt, Strafanzeige einzureichen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bis Freitag ist es neblig. Ob die Sonnenstrahlen sich durchsetzen mögen oder nicht, steht noch in den Sternen. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 2 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ohne NAF wird's eng fürs RGSK. Oder verständlich ausgedrückt, ohne Bundesgelder kann der Kanton Bern die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung nicht wirksam vorantreiben. Gestern hat die Berner Bau- und Verkehrsdirektorin Barbara Ecker das neue RGSK vorgestellt. Das sind 7 neue regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte. Sie beinhalten die Wohn- und Verkehrsentwicklung in 15 Gemeinden des Kantons, worunter die Stadt und Agglomeration Bern eine wichtige Rolle spielt. Im Februar stimmt die Schweizer Bevölkerung über den sogenannten NAF ab. NAF steht für Nationalstraßen- und Agglomerationsfonds. Mit dem NAF sollen in Zukunft auch mit Bundesgeldern lokale Infrastrukturprojekte finanziert werden. Doch was würde passieren, wenn die Schweizer Bevölkerung nun Nein sagt zum NAF? Das hat Michael Spahr die Berner Regierungsrätin Barbara Ecker gefragt.
Der NAF ist entscheidend, damit die Agglomerationsverkehrsprojekte weiterhin durch den Bund mitfinanziert werden können. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir entscheiden müssen, ob einzelne Projekte vom Kanton mit den Gemeinden zusammen alleine finanziert werden können oder nicht. Aber Sie kennen alle die finanziellen Möglichkeiten des Kantons Bern, also das wird schwierig werden.
15 Entwicklungsgebiete hat der Kanton Bern definiert, in denen Wohnen und Verkehr noch besser aufeinander abgestimmt werden sollen. Verkehrstechnisch besser erschlossen würden dann die Stadt und Agglomeration Bern, aber auch Biel, Burgdorf, Langenthal, Thun sowie Wabichs und Moutier im Berner Jura. Bei der Auswahl der Regionen, die in den Genuss der Infrastrukturprojekte kommen, war für Regierungsrätin Barbara Ecker klar, die Verdichtung des Siedlungsgebietes im Kanton soll gefördert werden.
Das wurde zusammen mit den Regionalkonferenzen erarbeitet. Das sind vor allem Gebiete, wo Wohnen schon jetzt vorhanden ist, wo man eben diese berühmte Verdichtung nach innen möglichst praktizieren kann.
Ein Projekt, das ins Auge sticht, ist die Verlängerung der Tramlinie 9 nach Waben bis Kleinwaben. Vor 2 Jahren sprach sich die Stimmbevölkerung von Ostermundigen und Könitz gegen das Tram Region Bern aus. Nun soll ausgerechnet in Waben, das zur Gemeinde Könitz gehört, ein Ausbau der Berner Tramlinie erfolgen. Kein Problem, meint die Berner Verkehrs- und Baudirektorin Barbara Ecker. Zur Verlängerung der Tramlinie nach Kleinwaben hat Könitz im Unterschied zum Tram Region Bern deutlich Ja gesagt. Offen blieb allerdings bis jetzt, wie hoch die Priorität für diesen Ausbau ist. Nun ist das Projekt auf der A-Liste gelandet. Insbesondere deshalb, weil Kleinwaben auch eine S-Bahn-Haltestelle erhalten soll.
Der Bund hat damals gesagt, die Siedlungsentwicklung in Könitz und vor allem in Kleinwaben ist noch nicht so weit, dass wir das prioritär behandeln können, hat es als B-Projekt aufgenommen. Das heißt, wenn es eben dann die Voraussetzungen da sind, kann es als A-Projekt realisiert werden. Und das ist jetzt der Fall. In Könitz hat die Siedlungsentwicklung, da haben die Hausaufgaben gemacht und von dem her sind wir zuversichtlich, dass der Bund dieses Projekt jetzt mitfinanziert.
Auch die Stadt Bern soll von neuen Projekten profitieren. So will der Kanton auch im Bereich Langsamverkehr, also bei Velofahrern und Fußgängerinnen, investieren. Dort gibt es klare Prioritäten, sagt Regierungsrätin Barbara Ecker.
Also es sind da insbesondere die Velohauptrouten, die wir im Agglomerationsprogramm eingeben, damit diese mitfinanziert werden können. Das sind typische Agglomerationsprojekte im Langsamverkehr, die vom Bund eben anerkannt sind.
Ob die Infrastrukturprojekte ermöglicht werden können, welche das Zusammenspiel von Wohnen und Verkehr verbessern, das hängt nun von der ganzen Schweizer Stimmbevölkerung ab. Zwar gibt es im Moment noch einen nationalen Infrastrukturfonds, dieser läuft allerdings in rund einem Jahrzehnt aus. Wird der Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF bei der Abstimmung am 12. Februar angenommen, könnten die geplanten Infrastrukturprojekte längerfristig weitergeführt werden. Sonst wird es schwierig.
Und bevor wir jetzt nach Russland blicken und zum Dopingskandal, spielen wir ein bisschen Musik. Das ist Mani Matter mit dem Nünitram.
Gestern Nacht hat das Nünitram statt hey jetzt Depot zu gehen. Plötzlich niemand weiss, warum sie's Schienengleis verlassen.
ist zum Himmel aufgeflogen und der Nadina in der Nacht verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. Sieben Hunde haben kläglich gejault, grad wo das ist geschehen. Und ein kalter Windstoss ist durch Mont Bijou Allee. Und es hat einen Betrunkenen, der es als Einzige hat gesehen. Durch die leeren Strassen brüllt «O Herr Jemine!» Das hat einem Polizist, wo der zur Stelle war, Hühnerhaut eingejagt, dass er ein Ei hat gelegt dabei. Und eine Frau hat gedacht, wie nützlich doch die Zucker sind, hat sie genommen und prägelt, bis es Stierenauge war. Doch der Stier ist aus der Pfanne, draus brennt und davon. Die Frau hat angefangen brüllen laut und sie hat ermordet, ja. Bis der Stier sich in ein Tram verwandelt hat und so auf den Gleis ist weitergefahren gegen das Tramdepot. Darauf ist es wieder stiller geworden und dann schliesslich Ruhe. Das neune Tram ist hinten um den Rank am Depot zu. Einer hat noch gerufen, in die Fuse blasen mir in die Schuhe. Und ihr habt jetzt sicher alle von meinem Geschichtli genug.
Rabe-Info.
Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi vor 2 Jahren sollen russische Geheimdienstagenten Urinproben ausgetauscht haben. So konnten sie verhindern, dass SportlerInnen wegen dem Gebrauch von illegalem Doping aufflogen. Das ist nur eine von vielen Geschichten, welche die beiden McLaren Reports ans Licht brachten. Der zweite Bericht wurde letzten Freitag veröffentlicht, geschrieben im Auftrag von WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur. Die Vorwürfe an Russland sind happig. Systematisch habe der Staat mitgeholfen, 1000 AthletInnen zu dopen. Auch die ehemalige Profi-Skirennfahrerin Gorin Schmidhauser ist entsetzt über das Ausmaß dieses Doping-Skandals. Sie präsidiert die unabhängige Stiftung Anti-Doping Schweiz. Nach dem Bekanntwerden des Skandals hat die Stiftung gefordert, wenn Russland seine Verpflichtungen nicht ernst nehmen, sollten dort keine internationalen Sportwettkämpfe mehr abgehalten werden dürfen. Michael Spahr wollte von Gorin Schmidhauser wissen, heißt das mit anderen Worten, die FIFA sollte die Fußball-WM in 2 Jahren in Russland absagen?
Wissen Sie, ich glaube, man muss es ein bisschen unterscheiden. In diesem Bericht, den man jetzt auch in Ruhe lesen konnte, ist primär auch die Frage nach den Olympischen Spielen. An den Olympischen Spielen ist das IOC letztlich verantwortlich und vergibt die Teilnahme an Länder sozusagen. Und da wird sich das IOC überlegen müssen, was tut man hier. Und wenn es dann um internationale Anlässe geht, also nicht die Olympischen Spiele, ja tatsächlich, da sind die Verbände dann zuständig. Und da muss jede Sportart, hat eben unterschiedliche Resultate. Und der nächste Schritt aus diesem Bericht ist natürlich jetzt zuerst das hinunterzubrechen auf verschiedene Sportarten.
Russland reagiert relativ gelassen auf die Berichte, hat man lesen können in den letzten Tagen und sagt, ja, ganz krasse Beweise gäbe es nicht, wie Russland als Staat auch mitgemischt hat in der ganzen Doping-Affäre. Was müsste passieren, dass Russland die ganze Problematik wirklich ernst nimmt? Wenn man die FIFA-WM in Russland absagen würde, wäre das ein starkes Statement.
Ja, das wäre ein sehr starkes Statement. Oder man kann vereinfacht sagen, die Anklage ist jetzt erhoben. Also der McLaren-Bericht zeigt ziemlich viele Missstände und ziemlich deutlich und ziemlich konkret, aber die Beweiswürdigung obliegt jetzt eigentlich den Verbänden, sei das das IOC, sei das das die FIFA. Wenn ich es anschaue, bin ich der Meinung, da liegen, ja, das sieht stark aus als Anklage, aber das ist jetzt genau an den Verbänden zu sagen, ja, das reicht uns oder wir brauchen was auch immer noch.
Es sind ja verschiedene Whistleblower tätig gewesen und haben Beweise erbracht, wie Russland und vor allem auch der russische Geheimdienst dort mitgemischt hat. Stimmt es Sie nachdenklich, stimmt es Sie auch ein bisschen machtlos als Vertreterin einer nationalen Anti-Doping-Stiftung im Kampf gegen Doping?
Ja, natürlich. Also die Dimension, die Russland hier aufzeigt, egal wie genau die Beweislage ist, die erschreckt uns maßlos. Das ist so, weil es eben nicht, es ist nicht der Einzelne, der irgendetwas tut, sondern die Systematik, die drin zu sein scheint, die ist erschreckend, eben auch konsternierend. Und die ist auch der Grund, weshalb wir vehement fordern, es muss mehr denn je die Unabhängigkeit, der Sport muss sich kontrollieren lassen. Und das heißt eben auch weder von staatlicher Seite noch von Verbandsseite, sondern die unabhängigen Agenturen, national und international, die sind zu stärken. Wahrscheinlich muss man auch den Geldfluss so drehen, dass die wirklich ihre Unabhängigkeit eben wahrnehmen können und müssen. Sonst hat der Sport keine Chance.
Besteht also auch ein bisschen Hoffnung für Sie als Vertreterin von Stiftung Anti-Doping Schweiz, dass Ihre Arbeit ernster genommen wird?
Ja, ich wünsche mir schon, dass es auch aufrüttelt und dass es eben zeigt, oder das eine ist, das zu bestrafen. Ja, man muss strafen, wenn man dann die Beweise als genügend erachtet. Aber das andere ist, wir möchten ein System sehen, dass, wie könnte es denn sein, dass es eben funktioniert. Es kommt ein nächstes, in Anführungszeichen, Russland. Das können, weiß ich, oder könnte sein. Und das müssen wir möglichst vermeiden können. Und dann muss man andere Strukturen schaffen. Und vielleicht hilft uns dieses Beispiel jetzt, diese Strukturen so zu verändern, dass der Sport, den wir alle lieben eigentlich, auch eine Chance hat, das zu sein, was er sein sollte, mit hohen ethischen Werten.
Soweit Corinne Schmidhauser. Die ehemalige Profi-Skifahrerin ist Juristin und Präsidentin der Stiftung Anti-Doping Schweiz. Den Untersuchungsbericht zum systematischen Doping in Russland gibt es online. Den Link dazu unter rabe.ch/info.
Rabe Info.
Das blutige Sklavenhandelgeschäft bescherte nicht nur der USA eine blühende Wirtschaft. Auch in Südamerika war der Handel mit Sklavinnen und Sklaven im 19. Jahrhundert von großer Bedeutung. Etwa jeder 12. Bewohner Uruguays hat afrikanische Wurzeln. Bis heute leben viele von ihnen in ärmlichen Verhältnissen. Rassismus ist im südamerikanischen Land weit verbreitet. Antje Fied und Carlos Ramos vom Radio Onda berichten.
Montevideo Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Hafen boomt, aber nicht nur mit dem Export von Trockenfleisch und Leder und Import von Textilien, Alkohol und Tabak. Auch für den Sklavenhandel war Montevideo ein Hafen von großer Bedeutung. Erst 1842 wurde mit einem offiziellen Gesetz die Sklaverei endgültig abgeschafft. Keine Frage. Ohne den 100-jährigen Sklavenhandel hätte sich der Hafen und der Wirtschaftsboom in der Hauptstadt Montevideo nicht so weit entwickelt.
Heute leben in Uruguay nach offiziellen Angaben etwa 350.000 Afro-UruguayerInnen. Das sind 8,1% der Bevölkerung. Bis heute lebt der größte Teil in marginalisierten Verhältnissen, in den armen Vierteln am Rande der Stadt und in der Nähe der brasilianischen Grenze. Nico Reynoso kam 1993 im Alter von 4 Jahren von Kuba nach Montevideo. Inzwischen lebt er in Berlin. Er berichtet, was es heißt, als Schwarzer in Uruguay aufzuwachsen.
Wenn Leute einfach nicht nett mit denen sind, wegen Hautfarbe oder Herkunft oder egal was, was die sich aussuchen. Und das über Jahre, das kann irgendwie jemanden, ne, sehr ausprägen. So, für mich war es krass. Ich habe echt keine schöne Erinnerung an Uruguay und Hauptsache ist das. Und Rassismus in Uruguay war sehr präsent immer. Ich hatte krasse Sachen erlebt als kleines Kind. Ich wurde von Bussen rausgeschmissen. Ich würde schon sagen, sowas wie Apartheid in kleinem Stil.
Im Oktober 2012 wurde im uruguayischen Senat ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Dieses sieht unter anderem auch eine höhere Inklusion der afro-uruguayischen Bevölkerung in den Bildungssektor sowie in den Arbeitsmarkt vor. Im Dezember 2012 kommt es zu einem Übergriff, der Schlagzeilen macht. Tanja Ramirez, Mitarbeiterin des Ministeriums für soziale Entwicklung sowie Aktivistin eines afro-uruguayischen Frauenkollektivs, wird vor einer Disco von drei Frauen aus rassistischen Gründen niedergeschlagen und schwer verletzt.
Im selben Jahr wird der uruguayische Fußballspieler Luis Suarez bei der Premier League im Fußball in England wegen rassistischen Äußerungen gegen einen französischen Spieler zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der derzeitige Staatspräsident Mujica höchst selbst legt ein Wort für die Spieler ein. Sie seien keine Rassisten. Doch wie kommt es zu solchen Äußerungen?
Und die Uruguayer waren entsetzt, warum Suarez und warum die das machen und es ist doch nicht so schlimm. Und Freunde von mir und Leute, die ich kenne, und die verstehen halt nicht, dass es strafbar ist in Europa zu sagen. Und ich glaube, bis die uruguayische Stadt das nicht strafbar macht, zu sagen, scheiß Neger, ich glaube, es ist so normal in Uruguay, es ist wirklich scheiß Neger, es hörst du jeden Tag 1000 Mal, für egal was.
Dem rassistischen Übergriff auf Tanja Ramirez folgten einige große Demonstrationen gegen Rassismus in der Hauptstadt und einige Diskussionen. Seit dem Antidiskriminierungsgesetz gab es nach staatlichen Angaben in den letzten 3 Jahren 178 Anzeigen. Die Hälfte davon wurden wegen rassistischer Diskriminierung gestellt. Alltägliche Veränderungen passieren vor allem, weil sich Afro-UruguayerInnen selbst organisiert haben und in die Öffentlichkeit gehen, meint auch Ruben Rada.
Negro que vivís cantando, eso se enojaron conmigo los negros en Uruguay. Pues sea negro que vivís cantando, negro que vivís soñando, negro que cantás desnudo.
Biafra ist ein Lied. Da haben sich die schwarzen Uruguayer sehr über meinen Text geärgert. Weil ich singe, Negro, du lebst vom Singen. Negro, du träumst, wach doch auf. Ich sagte, sie sollten sich nicht auf den Rassismus ausruhen. Man müsse es machen wie Malcolm X. Mensch hat schließlich nur ein Leben und kein zweites, in dem die Weißen dich endlich akzeptieren. Dein Leben ist jetzt. Du musst kämpfen. Auch wenn sie dich rausschmeißen, dann fang neu an und lehne dich auf, wie es die schwarzen Amerikaner, Brasilianer und Kolumbianer tun. Die Hauptsache ist kämpfen.
Lo que hicieron los negros en Colombia, hay médicos, hay psicólogos. O sea, la onda es pelear.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 13. Dezember. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir über die Revision des kantonalen Polizeigesetzes. Beigetragen zum heutigen Info haben Will Maral, Michael Spahr und Antje Fiet und Carlos Ramos vom Radio Onda. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören, habt eine gute Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.